Das bringt der Tag. Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt.
Mit Sascha Lehnartz aus der Weltredaktion. Der Heilige Vater hat mal wieder ein Interview gegeben, in dem er mit politischen Äußerungen für Verwunderung sorgt. Das kommt häufiger vor. In diesem Fall handelt es sich um ein Gespräch, das der Schweizer Fernsehsender RSI schon Anfang Februar aufgezeichnet hatte, das aber erst am vergangenen Sonntag veröffentlicht wurde. Zunächst einmal beneiden wir die Schweizer Kollegen um ihre entspannten Arbeitsbedingungen. Wir würden Interviews auch gerne erstmal ein paar Wochen abhängen lassen, bevor wir sie senden. In dem Gespräch gibt Franziskus den Ukrainern den Ratschlag, schäme dich nicht zu verhandeln, ehe es noch schlimmer wird. Franziskus ist überzeugt, diejenigen seien stärker, die den Mut haben, die weiße Flagge zu hissen und Bereitschaft zu Verhandlungen zu zeigen. Der Papst folgt also hier der christlichen Devise, wenn jemand deine rechte Landeshälfte schon verwüstet hat, dann halt ihm auch die linke hin. Die Worte sind im Kontext des russischen Angriffs auf die Ukraine von einer derart bemerkenswerten politischen Unbedarftheit, dass man sich als Agnostiker schon fragen darf, ob es sich bei Franziskus wirklich um den Stellvertreter Gottes auf Erden handelt oder doch nur um einen betagten Befreiungstheologen mit komischen Klamotten. Am Mittwoch begründete Bundeskanzler Olaf Scholz für seine Verhältnisse flammend leidenschaftlich sein Nein zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine.
Und dazu gehört auch, dass es für mich ausgeschlossen ist, bei weitreichenden Waffensystemen solche zu liefern, die nur sinnvoll geliefert werden können, wenn sie auch mit dem Einsatz deutscher Soldaten auch außerhalb der Ukraine verbunden wären. Das ist eine Grenze, die ich als Kanzler nicht überschreiten will. Und deshalb habe ich mich so entschieden und meine Position in dieser Frage so dargestellt, wie Sie das kennen. Ich halte es für erforderlich, dass wir bei der Lieferung von Waffen sicherstellen, dass es keine Beteiligung deutscher Soldaten gibt.
Besonnenheit sei etwas, auf das die Bürger einen Anspruch hätten, so Scholz. Man darf dem Bundeskanzler zugutehalten, dass er das Kind nicht mit dem Stahlbade ausschüttet. Wie man mit der Last umgeht, dass die eigene Entscheidung in den Krieg führen kann, ist etwas, das man in der Regel nicht in einem Wochenendseminar für Nachwuchsführungskräfte beigebracht bekommt. Allerdings hätte Scholz sich auch anders besinnen können. Er hat nämlich gerade die Wahl, ob er tendenziell eher als Nachfolger von Winston Churchill in die Geschichtsbücher eingehen will,
we shall never surrender.
Oder als gehobener Gerhard Schröder.
Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter.
Also als derjenige, der die Freiheit Europas verteidigt hat, als es darauf ankam, oder als jemand, der einen ganz ordentlich pazifistischen SPD-Wahlkampf machte, als er ansonsten mit seinem Latein am Ende war. Wenn's richtig blöd läuft, steht Scholz am Ende da als der russlandfreundlichste Kanzler, den die Republik je hatte. Beim Versuch, das Debattenniveau im Bundestag in neue Sphären zu katapultieren, verhob sich am Mittwoch unter anderem der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich. Mützenich würde gerne Länder, die den Westen für schuld an diesem Krieg halten, fragen, wie man diesen Krieg beenden kann.
Damit muss man doch umgehen. Und warum schadet es denn? Warum schadet es diesem Deutschen Bundestag auch mal, diese Fragen zu stellen, wie wir diese Länder überzeugen können, uns in Europa stärker eben von diesem Kriegs, von dieser Kriegsfessel auch zu befreien?
Mit ähnlichen Erfolgsaussichten könnte man auch Richard David Precht bitten, mal nach Moskau zu fliegen und Wladimir Putin so lange vollzutexten, bis er aufgibt. Der begnadete Karnevalist Mützenich stellt in seiner Rede auch diese Frage.
Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann?
Als rheinisch sozialisierter Ukrainer antwortet man darauf, ist es nicht. Mützenich ist offenbar entgangen, dass die Ukrainer über diese Frage seit 2 Jahren Tag und Nacht nachdenken müssen. Aber klar, einfrieren ist bei Mottenpullovern und Konflikten natürlich immer eine Option. Hat in der Ukraine mit dem Minsk-Abkommen 2014 ja schon einmal super geklappt. Deshalb kann man zuversichtlich davon ausgehen, dass Wladimir Putin auch dieses Mal bereit wäre, den Konflikt einzufrieren. Wir ahnen auch ungefähr, wo er das gerne tun würde. Am Rhein. Am Donnerstag benannte Bundestrainer Julian Nagelsmann den Kader der Fußballnationalmannschaft für die letzten Testspiele vor der Europameisterschaft. Es waren überraschend viele neue Namen dabei. Offenbar verfolgt Nagelsmann den genialen Plan, die Gegner dadurch zu verwirren, dass er vor Beginn des Turniers weder eine Spielidee und erst recht keine erwartbare Aufstellung erkennen lässt.
Generell, glaube ich, sind sich alle Spieler auch bekannt aus den Ligen. Es ist, glaube ich, kein ganz Unbekannter dabei, wo Spieler im Speiseraum sitzen werden und sagen, wer ist das denn, den habe ich noch nie gesehen.
Uns würde daher nicht überraschen, wenn kurzfristig noch Christoph Kramer, Stanley Buda oder einer der erfolgreichen Mittelstürmer von Darmstadt 98 nachnominiert würden. Für Diskussionen sorgten auch die neuen Auswärtstrikots, in denen Nationalspieler aussehen wie Flamingos, die man mit Domestos übergossen hat. Kritiker sehen in der Farbe Pink bereits ein Einknicken vor dem woken Zeitgeist und einen Ausdruck verschwundener deutscher Tugenden. Das halten wir für überzogen. Tarnfarben wären in der aktuellen Lage auch das falsche Signal gewesen. Außerdem setzt der Verdacht voraus, dass beim DFB wirklich irgendein Funktionär über die politische und ästhetische Wirkung von Trikotfarben nachdenkt. Das halten wir für eher unwahrscheinlich. Vermutlich wurde das Ganze von irgendeiner Adidas-KI entwickelt, die sich an der allgemeinen globalen Geschmacksverirrung orientiert und dann halt irgendwas Marktfähiges zusammenpanscht. Wir halten es auch in diesem Punkt mit dem Philosophen Rolf Mützenich, der im Bundestag die zeitlos gültige Sentenz zum Besten gab.
Manches Maß ist verloren gegangen. Aber ich habe da überhaupt gar keine Bedenken.
In der Welt am Sonntag lesen Sie diese Woche Stefanie Bolzens große Reportage über den Yellowstone-Nationalpark. Und Robin Alexander erklärt, wie es Olaf Scholz und Emmanuel Macron geschafft haben, sich so gerade eben noch einmal zusammenzuraufen. Am Montag hören Sie bei Das bringt der Tag meine Kollegin Imke Rabiga. Ich bin Sascha Lehnartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.